Dankeschön für wunderbare Musik und Dankeschön, dass ich hier sein kann heute. Mein Name ist Thomas Klamt, ich bin seit 6 Jahren Referent für Integration und Fortbildung in unserem Bund, mache also viel mit Menschen aus allen möglichen Herkunftsländern und Sprachen, Integration, interkulturelle Gemeindearbeit und Fortbildungsprogramme für Pastorinnen und Pastoren und werdende Pastorinnen und Pastoren und anderes. Schön, hier zu sein. Ich war doch erst vor 2 Wochen hier. Nicht wirklich, aber der wunderschöne Bundesgottesdienst, den wir da gesehen haben, der wurde ja auch von hier bespielt und wir haben das mit großer Freude wahrgenommen. Ich bringe euch einen herzlichen Gruß mit vom Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden, von unserer Zentrale in Elstal, von unserem Generalsekretär Christoph Stieber, von unserem Präsidenten Michael Noss, von Udo Herrmann, dem Leiter Dienstbereich Mitarbeiter und Gemeinde und vielen anderen, die an euch denken, mit euch verbunden sind. Ich habe vielen gesagt, dass ich heute hier bin und sie sind mit uns verbunden heute hier. Die Vertreterinnen und Vertreter des Bundes wurden vorhin genannt. Ich habe kurz gezuckt, gedacht, bin ich nicht der Einzige. Aber ja, natürlich fiel mir dann auch ein, wir haben Pastorin Andrea Karl-Weid-Bensel hier, die die Begleitung im Anfangsdienst machen wird in den nächsten 3 Jahren für Sore, sozusagen auch als Vertreterin des Bundes. Und wir haben 2 iranische Pastoren hier, die auch mit das PIA-Programm gemacht haben, die mit Sore in besonderer Weise verbunden sind und mit mir. Pastor Omid Humayuni aus Farel ist hier und Pastor Amir Payari aus Mainz da oben. Wunderbar. Die werden auch beide nachher noch einen kleinen Teil hier vorne haben. Deutsch-persische Gemeindeentwicklung nennen wir das seit einigen Jahren in unserem Bund, weil ihr nicht die Einzigen seid in Deutschland, die sowas erleben, dass viele Menschen aus Iran und Afghanistan dazukommen, getauft werden, aufgenommen werden in die Gemeinde, mit hineingenommen werden. Und ich darf das mit begleiten und mache das mit großer Freude und arbeite mit Sore und mit Omid und mit Amir und mit Flor und anderen. Wir fangen an, Seminare auf Farsi zu machen und ich kann kein Farsi, aber Sie können das und ich bin dann dabei und genieße das zu wissen, dass Gott Sie berufen hat und gebraucht, auch an der Stelle. Liebe Sore, liebe Gemeinde, liebe Freunde, heute wirst du Pastorin. Wie wird eine Frau zur Verkündigerin? Könnte man sich ja fragen. Und dann habe ich in meiner Bibel nachgeguckt und festgestellt, da steht eine Geschichte dazu. Und die habe ich euch heute mitgebracht und möchte ich heute mit euch teilen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, ab Vers 11. Johannes 20, ab Vers 11, ich lese aus der Basisbibel. Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammer hinein. Da sah sie 2 Engel. Sie trugen leuchtend weiße Gewänder und saßen dort, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende. Die Engel fragten Maria: Frau, warum weinst du? Maria antwortete: Sie haben meinen Herrn fortgebracht und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte, es ist der Gärtner. Darum sagte sie zu ihm: Herr, wenn du ihn fortgeschafft hast, dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Sie wandte sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater hinaufgestiegen, aber geh zu meinen Brüdern und richte ihnen von mir aus, ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern, sie verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte. Maria ging zu den Jüngern und verkündete ihnen. Wie ist sie denn zur Verkündigerin geworden? Diese Geschichte im Johannesevangelium gibt uns ein paar Einblicke, wie das bei ihr gewesen ist. Und ich werde ein paar Sachen davon anschauen und vielleicht könnt ihr manches davon auch auf diesen Tag beziehen. Die Geschichte beginnt eigentlich schon früher als das, was ich gelesen habe. Am Anfang des Kapitels, zwei Nächte nach der Kreuzigung, da geht Maria aus Magdala zum Grab und das heißt, es war früh am Morgen und noch dunkel. Maria war eine Frühaufsteherin, zumindest an diesem Tag. Sore, ich habe erfahren, dass du nicht unbedingt eine Frühaufsteherin bist. Ich vermute, dass es auch bei dir Tage gibt, an denen du früh wach bist, vielleicht heute so einer gewesen. Entweder weil die Arbeit ruft oder weil etwas anderes ist, was dir sehr wichtig ist. Du wirst ab heute die zweite iranische Pastorin in unserem Bund sein. Wie gesagt, es gibt dann noch zwei Männer, iranische Pastoren, die auch heute hier sind. Ihr seid sozusagen die Ersten eurer Art. Also in dem Sinne Frühaufsteher. In dem jetzigen PIAP-Kurs, der nach euch angefangen hat, sind schon 7 weitere Farsi-Sprachige. Da kommt also noch weitere Verstärkung dazu. Aber manchmal muss man früh aufstehen, wenn es noch dunkel ist. Und dann kommt im Johannesevangelium eine interessante Geschichte, die wir jetzt auch gerade nicht gelesen haben. Als die Männer erfahren, dass da am Grab was Besonderes ist, da gibt es ein Wettrennen. Petrus und Johannes laufen los und dann heißt es, der eine läuft zuerst, der andere ist schneller, der eine ist früher da, der andere geht früher ins Grab rein, der eine schaut und geht wieder, der andere schaut und kommt zum Glauben und sie kehren wieder zurück. Witzig, habe ich gedacht, das klingt nach einer echten Männergeschichte. Immer im Wettlauf, immer in Konkurrenz, wer ist schneller, wer ist besser. Und dann bleibt sozusagen der Kameramann dieser Johannes-Evangeliums-Geschichte stehen. Er rennt nicht mit den Jüngern mit zurück, sondern er zeigt die Szene am Grab. Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Das ist die Frau, die hier zur Verkündigerin berufen wird. Sie bleibt stehen. Sie nimmt sich Zeit. Sie hält diese Situation aus und sie weint. Sie lässt sich berühren vom Tod von Jesus. Sie lässt ihre Gefühle zu. Mit Tränen in den Augen, heißt es hier, beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammer hinein. Mit Tränen in den Augen kann man gar nicht klar sehen, habe ich mir gedacht. Und dann weitergelesen, dass sie durch ihre Tränen hindurch mehr gesehen hat als die Männer, die vorher da waren. Da sah sie zwei Engel. Die trugen leuchtend weiße Gewänder und saßen dort, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende. Maria sieht mit Tränen in den Augen etwas Besonderes. Engel, Lichtgestalten, Boten Gottes. Gott begegnet ihr an diesem gruseligen Ort. Das war ja nicht schön dort eigentlich. Eine Grabhöhle, ein Leichnam hatte sie erwartet und nicht angetroffen. Ein trauriger, dunkler Ort, ein schwerer Moment. Und Maria ist nicht weggelaufen, sondern ist stehen geblieben, hat geweint und hat hingeschaut. Vielleicht macht das sie zu einer besonderen Verkündigerin. Sie kennt das Leid und den Kummer. Sie geht nicht schnell drüber weg, sie bleibt stehen. Sie schaut hin. Und da begegnet ihr Gott. Aber anstatt einer Antwort bekommt sie eine Frage gestellt. Frau, warum weinst du? Ganz ohne den vorwurfsvollen Ton, den wir da oft dabei haben. Heul doch nicht rum. Warum müssen Frauen immer so emotional sein? Du bist aber echt nah am Wasser gebaut. Nein, es ist eine echte Frage und eine Einladung, sich weiter zu öffnen. Erzähl doch, was dich beschwert. Sag uns deinen Kummer. Gott beruft Maria, eine Frau, und nimmt sie genau so, wie sie ist. Eine Frau mit Tränen in den Augen. Ein Mensch, der Kummer kennt. Und die Maria, die Jesus zur Verkündigung beruft, ist eine Frau der Tränen. Eine, die Schlimmes erlebt hat. Eine, die sich ihrer Tränen nicht schämt. Könnte das ein wichtiges Kennzeichen auch für eine Pastorin sein? Dass du mit deinem Schmerz, deinen Fragen und deinen Unsicherheiten vor Gott stehst und dass er dich genau damit auch haben will und beruft. Es geht ja dann genauso weiter. Maria antwortet, Sie haben meinen Herrn fortgebracht und ich weiß nicht, wo Sie ihn hingelegt haben. Das ist das, was sie denkt. Jemand hat ihn weggeschafft. Und die Annahme ist ja falsch, wie wir wissen. Aber das wird sie erst viel später verstehen oder kurz später verstehen. Im Moment kann sie nichts anderes denken und sie wiederholt es kurz danach noch einmal, als der Auferstandene selber vor ihr steht. Maria steckt in falschen Gedanken und sie bekennt ihr Unwissen. Ich weiß nicht. Klingt nicht nach einer durch Piab theologisch gut gebildeten und von sich überzeugten Frau. Aber es ist doch auch eine Stärke, zu sagen, was man denkt und zu bekennen, was man nicht weiß. Ich könnte an dieser Stelle jetzt einiges über Piab sagen, über dieses Programm. Vorhin ist es schon kurz erwähnt worden, wo wir Menschen aus verschiedenen Herkunftsländern durch Integration und Ausbildung dazu führen, dass sie Verantwortung noch mehr, noch besser Verantwortung in Gemeinden und in der Welt übernehmen können und sogar ordiniert werden können. 3 Jahre harte Arbeit, würde Umid und Amir und Sore wahrscheinlich sagen und 30 andere, die das Programm inzwischen durchlaufen haben, die aber auch gemerkt haben, wir haben in diesen 3 Jahren nicht hauptsächlich Antworten auf euch gepackt, damit ihr die richtigen Antworten habt und in euren Gemeinden damit glänzen könnt. Wahrscheinlich habt ihr das Gefühl gehabt, wir geben euch noch mehr neue Fragen, mit denen ihr euren Glauben prüft und bearbeitet und die Bibel tiefer entdeckt. Fragen, durch die ihr auf neue Gedanken kommt und die Bibel in einem neuen Licht sehen könnt. Apropos neues Licht. In der Geschichte von Maria geht es ja genauso weiter. Nach diesen Worten heißt es, drehte sie sich um und sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Schon wieder weiß sie etwas nicht. Maria steht dem Auferstandenen gegenüber und ist immer noch nicht erleuchtet. Und nochmal diese Frage, Frau, warum weinst du? Und nochmal ihre Antwort, inklusive der falschen Unterstellung, er wäre wohl der Gärtner und er ist an allem schuld. Aber hat ein Gärtner jemals sowas gemacht, einen Leichnam aus einer Grabhöhle weggeschafft? Eine eigenartige Vermutung hier. Maria ist an dieser Stelle immer noch verblendet und zugleich hartnäckig und ganz klar, ich will ihn zurückholen. Sie will Jesus haben, sie lässt nicht locker. Und dann bekommt sie ihren Jesus. Und der sagt nur, Maria. Und da versteht sie. Und da sieht sie und da erkennt sie und da glaubt sie und sagt, Rabuni, mein Lehrer, mein Jesus, mein Meister, mein Retter. Das ist die Begegnung, das ist die Erkenntnis, von der sie nachher allen erzählen wird. Ich habe den Herrn gesehen. Und wir merken hier, sehen und erkennen ist nicht immer das Gleiche. Gerade eben hat Maria noch einen Mann gesehen, den sie für den Gärtner gehalten hat. Und jetzt sieht sie Jesus Christus, den Auferstandenen, ihren Herrn. Woran hat sie ihn erkannt? An der Stimme? Daran, dass er ihren Namen ausgesprochen hat? An dem Lächeln in seinem Gesicht? Oder seinen weit geöffneten Armen? Ich weiß es nicht. Ich vermute, dass es alles von dem war. Und dass es dieser Moment ist, an dem Gott ihr die Augen öffnet. In dem der Heilige Geist zu ihrem Herzen spricht, in dem Jesus sie persönlich anspricht. So ein Moment, wenn man ihn hat, möchte man ihn am liebsten festhalten. Das will Maria auch und das geht nicht und das sagt Jesus ihr auch gleich, halt mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Wunderbare Begegnung mit Jesus und dann schon wieder vorbei. Jesus sagt tatsächlich hier, nein, stopp, halt mich nicht fest, das hier ist noch nicht das Ziel. Das hier bleibt noch vorläufig und unvollendet. Jesus gibt sozusagen ein Abstandsgebot, rühr mich nicht an. Nicht, weil er eine ansteckende Krankheit hat, sondern weil er einen Auftrag für Maria hat. Sie soll und darf nicht hier stehen bleiben. Jesus sagt, geh hin zu meinen Brüdern und richte ihnen von mir aus. Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das ist sozusagen die Ordination von Maria. Sie wird beauftragt von Jesus mit einem klaren Sendungswort, geh, mit einer klaren Zielgruppe zu meinen Brüdern und mit einer interessanten Botschaft. Ich gehe hinauf. Maria, die Frau, wird von Jesus zu den Männern geschickt. Und Jesus fragt nicht danach, ob das kulturell angemessen ist, ob das theologisch erlaubt ist, ob das psychologisch sinnvoll ist. Die anderen Evangelien erzählen sogar davon, dass es nicht wirklich geklappt hat, dass die Männer nicht geglaubt haben, was ihnen von den Frauen erzählt wurde. Wie dumm, dass genau das in der Geschichte der Menschheit und der Christenheit immer wieder passiert ist, dass wir Männer nicht zuhören oder glauben wollen. Mit dem schwachen Grund, dass es von einer Frau gesagt wurde. Dabei sind wir doch sonst so sachlich und rational. Aber was ist das für eine Vernunft, die Glaubwürdigkeit einer Botschaft an der Höhe der Stimmlage oder am Chromosomensatz der Sprecherin zu messen? Jesus hat seine Jüngerin was anders gelehrt. Und das hier ist ein besonderes Beispiel dafür, dass Jesus eine Frau beruft zur Verkündigerin der größten Botschaft aller Zeiten. Jesus lebt, er ist auferstanden, ich habe ihn gesehen. Sein Vater ist auch dein Vater. Und weil das so wichtig ist, zeigt sich Jesus dann auch noch anderen, auch den Männern und Menschen hinter verschlossenen Türen, dem Zweifler Thomas noch mal extra, den Enttäuschten auf dem Weg ins alte Leben geht er bis nach Emmaus nach. Für den Petrus macht er Fischbrötchen zum Frühstück. Jedem so, wie er es braucht und so, wie er es versteht. Jed sagt es weiter. Das ist dann die Sendung, die aus dieser Begegnung immer wieder wird. Jesus lebt, er kann und will dein Leben verändern. Maria war die Erste, die diesen Auftrag erhalten hat. Eine Frühaufsteherin mit Tränen in den Augen, mit falschen Annahmen und Unwissen im Kopf. Aber eine, die am Grab stehen geblieben ist, die dran geblieben ist, die hingesehen hat, die ihren Kummer ausgesprochen hat, die Engel gesehen hat und dann den Herrn selbst, seine Stimme gehört hat, seine Liebe gespürt, seinen Auftrag angenommen. Sore, das ist nicht deine Geschichte, die Geschichte von Maria, aber vielleicht erkennst du dich da wieder oder kannst etwas von ihr lernen. Wenn du heute ordiniert wirst, ist es ja nicht in erster Linie eine Urkunde, die ich auch hier habe, vom Bund oder ein Anstellungsvertrag von der Christuskirche, sondern eine Berufung von Jesus, die wir nur bestätigen. Du hast eine Begegnung mit Jesus gehabt, er hat zu dir gesprochen, hat sich dir gezeigt, hat dir einen Auftrag gegeben und er will dir weiter begegnen und zu dir sprechen und deinen Auftrag immer neu erklären und entfalten. Geh zu den Brüdern und zu den Schwestern, zu den Farsi-Sprachigen und zu den Deutschen in Dortmund und in Schalke, hätte ich beinahe gesagt, Gelsenkirchen und in ganz Deutschland. Erzähl ihnen, was du gesehen und gehört hast, wie du den Herrn erlebt und kennengelernt hast, was er dir gesagt hat und was er anderen sagen will. Ich sende dich, sagt Jesus, und ich gehe dir voraus. Mein Vater ist dein Vater, mein Gott ist dein Gott, sagt Jesus. Er sorgt für dich, er trägt und begleitet und beschützt und führt dich. Hab keine Angst. Ich bin bei dir alle Tage bis an das Ende der Welt. Sore, du kannst von Maria etwas lernen. Du bist als Frau zur Pastorin berufen, mit deinen Tränen in deinen Augen. Du brauchst deine Gefühle nicht verstecken, auch deine falschen Gedanken, dein Unwissen nicht. Übrigens, an alle hier, die das noch nicht wussten oder die dachten, Pastorin und Pastor, das sind die, die alles wissen, alles können, alles verstehen. Ich muss euch enttäuschen. Das stimmt nicht. Sorry. Wir legen guten Wert auf gute Ausbildung, auf gründliches Studieren, auf wachsende Kompetenzen, aber wir bleiben alle unvollkommen und fehlerhaft. Wer fehlerlose, allwissende Leiter sucht, sollte bitte jetzt gehen und anderswo weitersuchen. Also hier sind sie jedenfalls nicht. Aber Sora, als Pastorin bist du etwas Besonderes. Es gibt etwa 80.000 Baptisten und Baptistinnen in Deutschland, aber nur 600 davon sind Pastoren oder Pastor. Und durch die Ordination kommst du auf diese wunderbare Liste besonderer Menschen. Aber ich sage dir auch noch was, die Namensliste, die wir beim Bund haben, hat noch viel mehr Namen. Die der anderen besonderen Menschen, der Gemeindeleiterinnen und Hausmeister und Tontechniker und Jugendmitarbeiterinnen und Kassenführer und Seelsorgerinnen und so weiter. Gemeinde ist eine Gemeinschaft von besonderen Menschen. Alle gottesgeliebte Kinder und jede und jeder mit einem besonderen Wert und Auftrag. Und zwar inklusive unserer Tränen und Macken und blinden Flecken und theologischen Fehlinterpretationen. Wichtig ist nicht, dass du jetzt auf der Liste der ordinierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehst, sondern dass du den Herrn gesehen hast, dass er dich beauftragt hat und dass Menschen durch dich von Gottes Liebe erfahren und berührt werden. Und ihr, liebe Gemeinde und Freunde, ihr seid heute hier, um das zu bezeugen und zu feiern. Hoffentlich ganz ohne Neid. Warum steht die da vorne und nicht ich? Das Wettrennen und die Konkurrenz von Menschen ist nicht Gottes Wille für seine Gemeinde. Wir freuen uns mit dir, Sora, über deine Berufung. Wir nehmen sie als Gemeinde an und sind gespannt, wie Gott dich gebrauchen wird. Und jede und jeder hier kann heute auch seinen besonderen Moment haben. Deinen Moment, wo Jesus dir begegnet, dich anspricht, deine Tränen trocknet, deinen Blick öffnet, dir seinen Auftrag gibt, dich sendet und dafür segnet. Denk doch einfach mal heute Nachmittag darüber nach. Was ist eigentlich der Auftrag, den Jesus mir gibt? Wozu bin ich berufen und begabt und gesendet? Wie kann ich diese Berufung ergreifen, mich dafür ausbilden lassen, mich auf den Weg machen, mit Gott weitergehen, die Welt berühren? Frau, warum weinst du? Sie haben meinen Herrn fortgebracht. Maria, ich habe den Herrn gesehen. Geh zu meinen Brüdern. Und Maria ging und verkündete und erzählte, was er zu ihr gesagt hatte. Amen.